Und jetzt Brennerpass,
der Bundesliga-Podcast.
Hallihallo, hier ist der Brennerpass-Podcast, heute ohne Bundesliga, aber dafür trotzdem mit Rüdiger Rudolf, live aus Feuerland.
Aus Feuerland, oh ja, richtig.
Und Feuerland ist entgegen popular opinion nicht abgebrannt,
sondern wieder gentrifiziert aufgebaut.
So, und da ist wirklich was Wahres dran. Das ist kein bloßer Spruch, um ein schwungvolles Entree in den Podcast zu schaffen, denn Rüdiger hat mich neulich aufgeklärt, that we're actually living in the midst of a Fireland.
Also ich glaube, das ist so. Das kann natürlich jetzt auch eine totale Urban-Rudolf-Legend sein.
Oh Gott, das sagst du jetzt.
Das sage ich jetzt,
ne? Ich dich so eingeführt habe.
Ja, ich habe ein bisschen Angst. Aber ich glaube, wir können das ja alles gleich googeln. Du weißt ja hier, der berühmte Lokomotivenfabrikant Borsig, nachdem die Borsigstraße auch hier ums Eck benannt ist, hat hier seine Lokomotiven produziert und dadurch brannte hier Tag und Nacht die Hochöfen und der Stahl floss. Und deshalb leuchtete dieses Viertel hier die ganze Nacht über Berlin und deshalb war das hier Feuerland.
Das ist so unglaublich.
Ja,
das, also das ist so eine unglaubliche Geschichte, so eine romantische Geschichte, die auch wirklich an mein Herz rührt.
Ja.
Ich fand es ja, also vor allem diese Mischung, wir leben ja eigentlich, Rüdiger und ich, wir leben im Romantiker-Kiez. Ne?
Ja.
Hier sind die Straßen benannt nach Eichendorff, Novalis, Tieck,
Schlegel,
etc.
Nordbahnhof.
Dr. HR. C.
Nord.
Karl-Heinz Nordbahnhof. Ja, das ist schon toll. Das rührt mich als Schriftsteller schon an und dann kommt quasi noch diese Metapher von der ehemaligen Industriekulisse, die ewig brennenden, das ewige Feuer der industriellen Revolution dazu. Ich muss sagen,
dass der Papa offensichtlich da auch Nachtschicht schieben muss.
Das ist
ja, das Kind geht zu Bett und die Mutter singt, Papa ist in Feuerland, Feuerland ist abgebrannt.
Du, das inspiriert mich vielleicht mein nächstes Buch wird vielleicht so ein historisches, so ein Florian Illis 1913.
Nicht schlecht.
Übrigens hat meine Frau eine gute...
Mir ist eben, als wir uns unterhalten haben vor dem Podcast, ein guter Titel für dein neues Buch eingefallen.
Ja.
Gemachter Mann.
Gemachter Mann.
Gemachter Mann, finde ich irgendwie sehr gut. Das spricht mich an, aber ich glaube, du würdest auch viele Frauen, wir wissen ja, die meisten Bücher werden von Frauen gelesen, Gemachter Mann, das mit dem richtigen Cover noch und dem Vorwort von Gürten, könnte die Verkaufszahlen, also wenn ich glaube, dass du das nach Rasali nicht mehr nötig haben wirst, aber...
Nach Rasali
ist dieser berühmte...
Tabula Rosali. Ja,
dieser berühmte, genau, Autofahrerroman.
Ja, also auf jeden Fall klingt, auf jeden Fall nach, hat ähnliches kommerzielles Potenzial wie Moppel, ich finde ich.
Ja.
Wo war ich? Bei Florian Illis 1913.
Puh, ja.
Ja, so, ich, auch so was Historisches mache ich jetzt einfach.
Gut.
Meine Frau hat gesagt, sind eigentlich die Fortsetzungen 1914 und 15 schon draußen. Nicht schlecht.
Ich habe es ja wirklich verwechselt mit Christian Kracht. Weil 1913, der Titel an sich klingt, wie heißt sein Buch? 1913,
Illis. Ja, ich glaube schon. Oder 1914, wir haben uns auch gestern gestritten, aber.
Klingt ja erstmal nach Kracht, finde ich. Aber dann, ach Gott, nee, ist ja Illis der Langweiler.
Aber gegen das Vorurteil, glaube ich, muss er Zeit seines Lebens, seit Generation Golf kämpfen. Das ist doch von ihm, oder?
Ja, das von ihm.
Ja, siehst du?
Das ist das Langweilerbuch, ja.
Ja, genau, das ist das Spießerbuch.
Das ist das Spießerbuch.
Ja, und deshalb hasst ihn auch meine Schwester, weil er sagt, dann hat er so einen programmierten, auf Erfolg programmierten Bildungsroman geschrieben mit 1913, dessen Idee ich aber sehr gut fand. Ich habe ihn allerdings nicht gelesen, aus Zeitgründen. Und mein Onkel hat mir ausrichten lassen, er hätte seit 1913 hätte er kein gutes Buch mehr gelesen, bis Rosalie.
What?
Der Onkel, dem ich auch übrigens als in seiner Funktion als Historiker am Ende von Rosalie danke.
Das ist ja nicht schlecht.
Du, jetzt Feuerland. Es ist natürlich, generell ist es ja eine Gegend, wie du ja vielleicht weißt.
In Südamerika.
In Südamerika.
In Chile, ne?
Ja. Genau. Früher Magellanica, nach dem Entdecker Magellan benannt. Jetzt gucke ich mal Feuerland Borsig, was hier steht. Feuerland Berlin. Oh, hohoho, Rüdiger. We're on to something. Als Feuerland bezeichnet der Volksmund Mitte des 19. Jahrhunderts die industrielle Keimzelle Berlins. Sie lag in der Oranienburger Vorstadt im heutigen Ortsteil Mitte. Feuerland Residence.
Ich habe euch keinen Scheiß erzählt.
Forever. darauf hier ein Stück Birne.
Ist der Bernie ist die Birne.
Ich mache in meiner Funktion als... ich schreibe ja unter Pseudonym für ein Magazin, das halb Schuhkatalog, halb Lifestyle-Magazin ist. Ist eigentlich viel zu eitel, da unter Pseudonym zu schreiben. Aber ich habe mal jetzt, ich habe damit angefangen.
Es kommt auf das Pseudonym an.
Ja, ich sag's aber nicht.
Bernhard Rudolf von Romika.
Ist nicht eitel. Ja. Ich habe damit angefangen in der Annahme, es mit den Mandelbüchern zu Weltruhm zu bringen.
Ja.
Und jetzt heiße ich halt schon anders, als ich heiße. Mache ich halt einfach so weiter. Jetzt wäre es egal. Jetzt könnte ich auch als Bernie Meier schreiben. Beziehungsweise wäre es ja schon Pseudonym genug, wenn ich unter Bernhard Meier schreiben würde.
Ich habe ja festgestellt, dass so bestimmte Nebenjobs, gerade so dann, wenn man sich für bessere Sachen bewirbt oder in Frage kommt oder größere Sachen anstrebt, manchmal auch sehr cool gesehen werden. Also ich werde nie vergessen, meine Freundin Caroline damals hatte bei Peter Stein vorgesprochen in Salzburg. Er sagte, was machen Sie denn im Moment gerade? Er sagte, ich spiele im Milowitsch-Theater in Köln. Und das fand er total abgefahren und geil.
Naja, aber das...
Allerdings muss man sagen, sie war... Ein
bisschen Unterschied noch.
Da war sie auch... Naja, da waren wir Mitte 20 und Schauspielschüler. Und da mögen noch andere Dinge im Grund gespielt haben.
Egal, auf jeden Fall im Zuge dieses Auftrags habe ich mir gerade einen längeren Artikel geschrieben über die vier Märchenschlösser von König Ludwig II.
Ach, vier Stück waren das? Mhm. Ich habe natürlich nur eins im Kopf, aber ja.
Na, du hast mehr im Kopf.
Natürlich.
Zack, zack, was hast du im Kopf?
Na, Neuschwanstein.
Und?
Und... Naja...
Ja, Herrn Chiemsee wird...
Chiemsee, ja natürlich, ja klar. Kinder, ja, ja klar. Und die Allianz Arena.
Guter Segway zu Fußball.
Yes.
Aber da lasse ich dich noch nicht hin. Ich wollte nur schreiben, dass, was ich da gelesen habe, und zwar fand ich erstaunlich, dass der quasi, der hat sich... Es wurde ja immer kolportiert, oder das war auch so eine besorgte Bürgermär, dass der Ludwig die Staatskassen geplündert hätte für seine teuren Schlösser. Das stimmt aber nicht, hat er alles selbst finanziert und stand irgendwann dann mit 7 Millionen Mark in der Kreide, was für die damalige Zeit eine Menge Geld ist.
Mhm.
Was er auch dann in der, woraufhin er dann auch quasi aus dem Amt entfernt und in die Klapse hinein versetzt wurde. Und dann kam es ja mit seinem Leibarzt, Dr. Gutenberg, heißt ja. Er doch? Heißt der Gutenberg? Nee, Dr. Gooden heißt er natürlich, Entschuldigung. Dr. Gooden.
Gooden.
Gooden. Ein Gooden.
Guten Tag.
Ja, ein Gooden. Ein Gooden.
Ich wünsche, ja, guten Appetit meinst du, ja.
Ja, ein Gooden heute. Ja, Grütze, fix. Auf jeden Fall, der immer noch in der Sekundärliteratur als Irrenarzt bezeichnet wird. Und ich fragte mich, natürlich nicht mehr politisch korrekt, aber wahrscheinlich hat man es damals einfach so genannt. Wahrscheinlich der Terminus technicus war einfach Irrenarzt damals. Sonst würde das nicht überall stehen. Das steht überall.
Irrenarzt, ja.
Ich habe es für meinen Artikel in Anführungszeichen gesetzt.
Ja.
König Ludwig war überhaupt, man muss sagen, der hat eigentlich überhaupt den Großteil seines Erwachsenenlebens mit Häuslebau verbracht. Habe ich gelernt bei dem Artikel.
Den Schaffeteil hat er weggelassen. Ja. Laie. Häusle finanziere.
Ja, der hat ja das Geld von seinem Papa.
Ach so.
Ja, aber was machst du damit so viel? Wenn du so viel Geld erbst, weiß nicht.
Das ist echt das klassische Problem aller Breslauer Berger.
Oder Donald Trump auch.
Ja, oder Don... Ach so.
Donald Trumps Vater war schon ein Wirtschaftsmogul und der hat seinem Sohn, der war ein wirklich guter Finanztyp und der hat seinem Sohn ganz viel vermacht und damit hat der so... Ja, so nach Trial and Error rumgewirtschaftet und da war viel Error dabei.
Ja.
Nur der war halt dreist genug, aber wahrscheinlich auch minderwertigkeitskomplex behaftet genug, um sich halt mit seinem Namen da so ein Bohai zu veranstalten.
Wahnsinn.
Aber ein guter BWLer ist der nie gewesen, der Trump.
Mit Sicherheit nicht. Ja.
Nee, also nachweislich nicht.
Wollen wir eigentlich mal The Art of the Deal lesen?
Nee. Ich habe über Trump relativ viel gelesen, weil in einem Kapitel, ich habe ja mal ein Buch zu Boardwalk Empire, also ja, über die historischen Ursprünge von Boardwalk Empire übersetzt, was letztlich nichts anderes war als eine Histografie von Atlantic City.
Ja.
Und da war ein Kapitel oder zwei waren alleine quasi dem Einfluss Trumps und seiner Casinos gewidmet.
Ja.
Und um die Anspielungen und überhaupt den Hintergrund genau zu verstehen, das ist ja bei, wenn man so zeitgeschichtliche Bücher übersetzt, immer der Großteil der Arbeit, habe ich viel Wikipedia und Artikel über Trump gelesen.
Ja.
Und habe da war da eine Zeit lang sehr gut im Bilde, das ist schon ein paar Jahre her, und bin wirklich zu, die sind alles zum Schluss gekommen, dass er nicht mit Geld umgehen kann.
Lustig.
Was so eine der wenigen Schlüsselqualifikationen ist, die man ihm vielleicht noch zugetraut hätte.
Ihr piepst irgendwo, ich glaube, irgendwo piepst dir meine
Casio. Ja, was hier piepst, ist eine Casio.
Ist meine Casio?
Nee, ist meine Casio.
Ach, deine Casio.
Ich habe meine Casio nämlich neulich wiedergefunden und wollte meinem Sohn zeigen, wie man die Stoppuhr einschaltet. Dieses, habt ihr das früher auch gespielt?
Natürlich.
Natürlich, ganz schnell.
Und was stand da bei dir meistens?
Ich bin Alarm eingeschaltet.
Achso, was?
Und kann ihn jetzt nicht mehr ausschalten.
Achso. Weißt du, was Emily zu Weihnachten gekriegt hat?
Wer ist Emily?
Emily.
Wer ist Emily?
Meine Tochter. Damn. Oh.
Ah, Golden Rule of Golden Rule of Brennerpass.
Einmal zu Weihnachten.
Ja, was hat sie bekommen?
Eine Casio.
Eine Casio.
Ja.
Das könnte ja auch ein Casio Keyboard sein.
Das stimmt.
Ja.
Oder, wo stellen die noch her? Stellen die noch irgendwas anderes her?
Keine Ahnung. Wandkalender.
Nokia hat ja früher Gummistiefel hergestellt.
Wirklich?
Ja. Gummistiefel.
Ich würde mir auch
eher...
Ja, und jetzt sind wir wieder so... Jetzt sind wir wieder so weit.
Überlegen Sie wieder, ob Sie wieder einsteigen ins Gummistiefelgeschäft.
Dass man sich jetzt eher Nokia-Gummistiefel aus, dem würde man jetzt mehr Vertrauen aussprechen als einem Nokia-Handy.
Ich finde, daran merkt man ja auch immer, dass man in einem Hotel ist, was schon seit ein paar Jahren nicht so gut läuft. Man hat noch einen Röhrenfernseher von Nokia.
Und man sieht es aber auch, finde ich, an den Nokia-Mitarbeitern bei uns im Hinterhof.
Ja, die gucken
werden auch immer uncooler.
Die sind wirklich sehr uncool.
Ja, Wahnsinn. Die erinnern mich, dass
die... Die sind alle sehr nett, finde ich, irgendwie. Also ich finde, die haben nie, also so, aber sehr uncool, ja.
Mhm. Ja, sorry Nokia-Mitarbeiter, die
diesen
Podcast hört. Vielleicht seid ihr die Ausnahme zur Regel.
Guck mal, da rotten sich hinten welche im Hof zusammen.
Es ist ja wirklich direkt bei uns im Hinterhof. Jetzt quasi, wir müssen nur aus dem Fenster gucken und schon ist der Nokia-Lynch-Mob. Die Gabel könnte unseren Balkon treffen hier.
Auf jeden Fall.
Okay, es ist unser letzter Podcast für das Jahr. Wir wollen eigentlich kurz Revue passieren lassen, aber nicht zu lang.
Nicht ein ganzes Jahr?
Nee, vor allem nicht zu viel über Fußball reden.
Nee.
Was gab es noch für Meldungen? Der Draxler ist für 400 Millionen...
Zu PSG?
Zu PS4. PS4 gewechselt.
Ja. Will nur noch digital auftreten.
Ja, so.
Es folgt, er bleibt dafür in Wolfsburg wohnen.
Das wäre super.
Das wäre super.
Super Deal. Wolfsburg sagt, okay, du kannst gehen, aber aus Imagegründen musst du weiter in Wolfsburg wohnen und sagen, dir gefällt es einfach so gut hier.
Und dich ab und zu im Stadion blicken lassen.
Du pendelst.
Ja.
Ab und zu im Stadion blicken lassen, ist auch gut.
Ja.
Vor allem wann?
Und Mario rufen.
Komm es.
Ja.
Ja, dazu gibt es eigentlich viel zu sagen. Ne? Sowas war abzusehen und das ist dann auch so ein...
Ehrlich gesagt, ich finde, er hat es ganz gut getroffen, oder?
Ja, es ist so ein... Es ist so ein Geldschneiderverein, wie es auch zu ihm und seinem Berater passt. Aber es ist auch ein Verein, wo man sagen muss, gute Stadt.
Ja, man.
Spielweise ist auch ganz leidlich attraktiv.
Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Spiel von PSG gesehen?
Letztes Jahr in der Champions League.
Ah ja, okay. Weil ich könnte es gar nicht sagen.
Wobei, dann muss man auch sagen, dass dann immer so dieses All Eyes on Zlatan ist.
Ja, eben.
Weiß man gar nicht, wie es jetzt so ohne ihn ist. Ohne ihn habe ich kein Spiel mehr gesehen.
Ja. Der ist jetzt in England, ne? Der ist bei?
Man U,
genau. Sehr gut.
Wir können mal kurz der Vollständigkeit halber noch
anschauen,
was der Kicker berichtet. Korkut geht, haben wir gesagt.
Ja.
Du hast noch was von Schürrle erzählt.
Ja.
Worauf ich gesagt habe?
Naja, Schürrle, du hast, glaube ich, recht salopp formuliert, dass der Schürrle ein bisschen am allerwertesten vorbeigeht.
Ne, ich habe gesagt, Schürrle kann mich am Arsch lecken.
Ja, das stimmt, so hast du es gesagt. Ich habe gesagt, diese 4 Kilo Muskelmasse, die Reus zugelegt hat, die würden Schürrle irgendwie mental auch ganz gut stehen.
Ah. Selke, ein Kandidat für Bayer, interessiert uns auch nicht. Gisdol verlängert er beim HSV. Natürlich, rein zur Außenwirkung, wird er verlängern bis 2024, aber natürlich im März rausfliegen.
Ja.
Schürrle soll durchatmen und angreifen. Ja, fick dich.
Ja, und Götze sagt, geh du vor, ich halte den Rücken frei.
Was haben wir denn im internationalen Fußball? Boxing Day gab es ja auch noch einen Spieltag, ne?
Ja.
Da Chelsea, wie erwartet, gegen Bournemouth durchgesetzt. Arsenal hat gewonnen. Und
macht Liverpool gegen Stoke Zeit. Heute.
Man United hat auch gewonnen und Liverpool gegen Stoke ist heute, genau.
Genau.
Ja, genau. Schauen wir aber nicht an, weil wir viel beschäftigt sind, oder?
Ich muss spielen.
Eben, das meinte ich ja damit. Und mir fällt auch noch eine Ausrede ein.
Gut.
Und jetzt kurz zur halb zurückliegenden, die Brennies vergeben wir erst nach Saisonende, ne?
Ja, natürlich.
Ja. Zum zurückliegenden Bundesliga-Geschäft der Hinrunde. Rüdiger, was war dein Takeaway?
Mein Takeaway?
Ja.
Ich ziehe Einzelspielen Konferenzen vor, habe ich festgestellt. so kann ich besser Fußball gucken. Also dann, wenn ich Konferenz gucke, kapiere ich gar nichts. Tore kann ich mir später angucken.
Ja, Konferenz Tore, ist eigentlich
Tore sind out. Immer wieder gut. Konferenz ist Überforderung irgendwie. Man kriegt die Stimmung nicht mit. Und ich gucke ein Fußballspiel. Was mich interessiert ist, welche Haltung, welche Körpersprache, sagen immer alle, führt zu welchen Ergebnissen. Das ist das, was mich am Fußball
gucken interessiert. Du weißt ja auch, wie das Motto unseres Podcasts lautet.
Was auf, erinnere mich dran.
Ich glaube, steht auch auf, so auf iTunes. Narrativ über Fachwissen.
Na siehste.
Ja.
Also?
Aber ich finde, Konferenz ist auch out. Ich behaupte jetzt einfach mal, Konferenz ist out. Das ist so ein bisschen so eine zwei Spiele. Also man müsste sich eigentlich bei Sky, man müsste sich seine eigene Konferenz zusammenstellen. Aus zwei, drei Spielen ist es okay. Weißt du, wie es bei Deutsche Champions League Konferenz. Das ist fair.
Das kann man machen.
Ja. Aber alles andere ist eigentlich Überforderung.
Ja. Konferenz ist nur geil im Radio.
Ja.
Im Radio ist es geil, wenn dann aus dem Hintergrund einer Tor in Ingolstadt ruft.
Ja, das ist ja eh der Grund, warum man Konferenz guckt, wegen diesen Torrufen.
Ja.
Und alles andere, was dazwischen passiert, kriegt man eh nicht mit.
Und wenn sich das dann manchmal so hochschaukelt, das ist dann toll.
Ja.
Aber an einem normalen Spieltag, ich weiß es nicht, muss man in den Spielplan gucken und
das nicht auspicken. Weißt du, wann ich am liebsten Konferenz gucke?
Sag's mir.
Freitagabend.
Freitag.
So.
Ja. Ja. Und dein Takeaway?
Mein Takeaway? Was ist eigentlich mein Takeaway? Dass ich leider ein bisschen tatsächlich wieder erwarten über diese, na, die EM ist eigentlich schuld. Ich dachte, ich hätte eigentlich über die Bundesliga-Pause meine Fußballleidenschaft so ein bisschen wiedergefunden. Auch meine Leidenschaft für den FC Bayern und über Carlo Ancelotti und neue Saison und so. Aber das ist nicht passiert. Also Fußball nimmt auch aus anderen Gründen, die jetzt du kennst, noch weniger Platz in meinem Leben ein als vorher. Dafür denke ich aber, dass ich vielleicht nicht mehr alle Fakten so exakt parat habe, wie noch in den letzten Saisonen. Oh Gott.
Foren?
Legasthenischer Blackout.
Habe ich ständig.
Aber irgendwie habe ich, glaube ich, auch eine ganz klare Sicht der Dinge auch auf das Liga-Geschehen, auch quasi ohne, bin natürlich immer noch Bayern-Fan, Leib und Seele, aber nicht mehr mit ganz der Mir-San-Mir-Brille. Und ich finde, ich habe einen klaren Blick drauf und mir kommt viel ganz repetitiv und zyklisch vor, was im Fußball passiert. Ich habe immer mehr so ein Schulterzucken übrig für diese Ablöse, Transfersummen, Trainer, Gehälter, Trainer feuern, also alles, was so die wirtschaftliche Seite betrifft, habe ich so ein teilnahmsloses Achselzucken übrig, weil ich es einfach Fantasterei finde, was für Summen da jongliert wird, was zu einem gewissen Achselzucken auch führt, leider was das Spielgeschehen auch betrifft. Also es ist mir viel mehr egal. Und das ist eigentlich eine besorgniserregende Entwicklung. Ich denke nicht, dass es den Entertainment-Aspekt berührt es nicht jetzt irgendwie so von diesem Podcast, was die Leute Angst haben, ich habe kein Interesse mehr an Fußball. Es interessiert mich quasi soziologisch mehr denn je. Aber so rein aus Fansicht, ne, der ich ja auch bin, sonst würde ich auch keinen Fußball-Podcast machen, für den mich niemand bezahlt. Also meine Fanperspektive ist auf jeden Fall geschrumpft und ist mehr so einer Analytiker-Perspektive gewichen. Was ein bisschen schade auch ist für mein persönliches Fußballwohlbefinden, für das, was es eigentlich auch sein soll, nämlich Eskapismus. Ja, das muss ich leider konstatieren. Das ist so mein Takeaway aus dem letzten Jahr eigentlich, muss man sagen. Und
aber ist das...
Das ist natürlich auch so viel... es passiert ja so viel auf der Welt, wo sich Leute genötigt fühlen, das zu kommentieren. Ne? Und zwar auch dämlich zu kommentieren. Egal, ob das jetzt irgendwie UN-Resolutionen sind, Wahlergebnisse, U-Bahn, angezündete Rentner in der U-Bahn etc. Es wird ja alles kommentiert von allen Leuten und zwar immer meistens sehr wütend. Und das ist für mich ein belastender gesellschaftlicher Zustand. Ich will nicht mit so viel Wut und Meinung konfrontiert werden.
Ja.
Vor allem, wenn ich, glaube ich, selbst schon intelligent genug bin, um zu sehen, dass die meisten Meinungen nicht so besonders fundiert sind, die ich lesen muss. Und da ist mir dann oft so Meinung und Hassgepredige im Fußball, was ja auch dazugehört und so, ist mir dann oft noch so eins zu viel. Das brauche ich dann nicht auch noch. Das ist dann oft so, ich halte mich jetzt mit Fußballkommentaren fast seit einem Jahr von Twitter fern. Ich habe nichts mehr über Fußball. Sag im Brennerpass jetzt auch, weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich wüte auch nicht mehr ganz so, finde ich.
Das stimmt, ja.
Es ist mir einfach dann noch...
Ich habe das mit Ancelotti in Verbindung gebracht, ja, dass diese Gelassenheit sich auf dich überträgt. So habe ich mir das bisher erklärt.
Ja.
Aber
ja, vielleicht ist es nicht nur, es ist Resignation auch, muss ich sagen, weil diese Fußballdiskussion, diese leidenschaftlich geführte, ich habe irgendwann mal gemerkt, es gibt genug Debatte, Diskussion und Hate.
Ja.
You got a couple haters. Ja. Auf der Welt, ich brauche es jetzt nicht auch noch im Fußball. Ich brauche, was mich teilweise amüsiert hat früher, so Diskussionen, Schalke-Fans, BVB-Fans gegen Bayern-Fans etc. Das,
ich finde auch so starke Meinungen,
trage ich gar nicht mehr.
Egal,
ja, genau,
in welche Richtung, beängstigen mich auch mehr als früher.
Ja.
Weil ich auch mehr und mehr die Erfahrung mache, dass starke Meinungen, egal wie nichtig sie im ersten Moment erscheinen, mögen schlimme Konsequenzen haben können.
Ja, erfahren wir jetzt. Genau, das ist so mein Takeaway. Spieler der Hinrunde.
Wir verschicken jetzt sozusagen die brenniblauen Briefe.
Nee, ja, genau, also, genau, stimmt.
Spieler der Hinrunde. Puh, wer hat uns denn gefallen?
Also Nachwuchs, also was Nachwuchs ist ja auch der falsche Ausdruck, aber den wir nicht so im Schirm hatten, war für mich schon auch Forsberg mit.
Ja, auf jeden Fall.
Und von den Veteranen. Auf jeden Fall Robben, wenn er da mal gespielt hat.
Er muss erwähnt werden.
Besser denn je eigentlich.
Ja. Und immer noch nicht verletzt.
Nee, ja, aber zwischenzeitlich.
Zwischenzeitlich, aber kurz.
Ja, aber kumulativ dann doch eine Weile.
Ja. So, ich spuck hier rum. Bitte sag's nicht.
Ich sag's nicht.
Gut.
Ja, du noch einen Spieler hinzufügen würdest?
Wir hatten so kurz. Die hätten Lieblinge werden können hier im Brennerpass, haben sich dann verletzt, wie Risse. Oder auch mein Freund Karim Bellarabi, den ich ja immer wieder gerne sehe, war jetzt lange verletzt.
Ja, Risse können wir schon dazu nehmen.
Bellarabi hat sich irgendwie direkt rumgeprügelt auf dem Trainingsplatz. Das mussten die Kollegen dazwischen gehen. Habe ich ein kurzes Video gesehen. Das,
wirklich?
Ja. Ja, ich weiß gar nicht mehr mit wem. Das müsste man vielleicht noch fairerweise mal recherchieren. Ja,
oder wir erwähnen es gar nicht.
Erwähnen es vielleicht am besten gar nicht.
Taucht die Wissenslücke hier gar nicht auf.
Gut.
Aber, hey.
Ja, hey.
Das gehört fast schon zu Brennerpass.
Das gehört der Brennerpass.
Ja.
Ja, ihr könnt es hören, googeln müsst ihr selber.
Und Timo Werner natürlich auch
ein bisschen so. Also Timo Werner, ich habe ja diese Inside RB Leipzig. Schade, habe ich bestimmt jetzt schon eine zweite Folge verpasst. Der ist ja ein unfassbares Herzchen, der Typ.
Ja.
Das, also den in der Dokumentation auf
Wohnungssuche. Dann war es vielleicht doch keine Schwalbe.
Ja.
Okay, naja. Entschuldigung.
Den auf Wohnungssuche mit der Kamera zu begleiten, das ist eine wirkliche Freude, wenn er da mit kurzen Jeanshosen sich die Wohnung anguckt, ein Riesending in Leipzig, oh, die ist ein bisschen klein. Das macht wirklich Freude. Und man kann ihn für gar nichts verantwortlich machen.
Ja.
Da, wenn der sich da fallen lässt, das ist nicht sein Fehler, das ist
der Systemfehler.
Das System. Ja, die Fußballinternate und all sowas, ja. Und Uli Hoeneß oder wer, keine Ahnung wer.
Ja, unser Aubameyang muss ich noch hervorheben. Wer ist unser Lieblingstrainer? Armin Fee zählt nicht.
Also
von der Leistung her sicher der
Hasenhüttl. Ja. Ich lese ja morgens immer einen Tagesspiegel oder Berliner Zeitung. Dardai immer wieder gerne
mal gelesen. Ja, du bist großer Dardai-Fan, ja.
Was heißt großer Dardai-Fan?
Ja, doch, gibt's
zu. Irgendwie schon,
ja.
Ich bin aber auch...
Ich stehe dazu. Ist gut, finde ich gut.
Ja.
Finde ich gut.
Kovac traue ich sehr viel zu noch in der Liga.
Ich habe mich seit unserem Gespräch mit Thorsten Groß neulich, habe ich mich auch nochmal selbst ein bisschen an der Kantare genommen, wie man so Dortmund beurteilen muss. Und eigentlich muss ich sagen, ich habe letztes Jahr so geschwärmt, dass Tuchel ja seinen Spielern so Manieren beigebracht hat und so eine gute Gesprächskultur auch. Und jetzt hat ihn so ein bisschen verlassen, ne?
Ja.
Aber was er eigentlich ja nur zeigt, ist, dass man sich, wie man sich punktuell, also richtig, richtig aufregt. Und zwar, wenn die Mannschaft eigentlich alles hat,
genau.
Aber halt sich tollpatschig verhält oder im falschen Moment an ihre Grenzen geht und nicht im richtigen Moment. Und auch seine Wut hat er dosiert eingesetzt, ist ihm auch ein bisschen falsch ausgelegt worden von der Presse. Aber jetzt so die menschliche Seite von Tuchel neben dem perfektionierten Asketen, von dem wir letztes Jahr immer gesprochen haben, oder also quasi in der letzten Saison, fand ich jetzt gut. Das ergänzt jetzt wieder, das schlägt wieder die Brücke zurück zum alten Tuchel und jetzt haben wir einen vollständigen Tuchel, den ich jetzt richtig, richtig gern habe.
Ja, ich auch.
Ich mag dich, Thomas Tuchel.
Wir mögen dich.
Wir mögen dich. Der Brennerpass mag dich. Gut. Ansonsten dieses Jahr nicht viel passiert, ne?
Ist nicht viel passiert.
Ist nicht viel passiert. Ich finde es ja so, mich betrübt es ein bisschen, dass erwachsene Menschen immer sich dieser althergebrachten Allegorie bedienen oder Metapher, 2016, du Arsch, ja. Jetzt baue ich noch Unsinn die letzten fünf Tage. Wie man sich dann doch an diese Jahresgrenzen, an diese absolut imaginären Grenzen klammert letztlich. Mhm. Aus reiner Hoffnung, nächstes Jahr könnte besser werden. Aber ich kann schon mal schlechte Nachrichten überbringen.
Ich glaube auch 2017.
Ja, also 2017 wird erstens mal wahrscheinlich noch, also da wird es Terroranschläge geben, da wird es eine Wahl geben, die uns, wir müssen nicht der Worst Case eintreten, aber die uns nicht erfreuen wird.
Nee.
Und es werden...
Der eine oder andere wird sterben.
Es wird noch eine Menge anderer Popstars, die ihr gerne mögt und mochtet, werden sterben, einfach nur, weil es it's about fucking time. Die Leute sind halt jetzt einfach alt, haben nicht alle das gesündeste Leben gelebt.
Bis auf Madonna. Oh nein!
Ja, verschrei's nicht. Aber die sterben halt einfach. Und es hat nichts mit 2016 zu tun und es hat maximal damit zu tun, wie alt wir alle schon sind. Und das ist der springende Punkt. Davor haben wir nämlich auch alle Angst, wenn unsere Idole sterben, die nur so 10 Jahre, 20 Jahre älter sind als wir, die wir als Kinder gehört haben. Das heißt, das letzte Kapitel haben wir jetzt vielleicht noch nicht aufgeschlagen, aber das vorletzte jetzt vielleicht.
Mhm.
Und das macht uns so Angst und das frustriert uns so. Weil letztlich, also mich macht es nicht, also ich mochte George Michael nicht.
Mhm.
Ging mir immer auf den Sack.
Mhm.
Nicht als Typ, sondern seine Musik. Von Anfang bis Ende. Von Wham bis eins der schlimmsten Lieder, die ich aus meiner Jugend in Erinnerung habe, ist sein Duett mit Elton John, was immer auf MTV kam, Don't Let the Sun Go Down On Me. Nee. Ein Song, den ich so zum Kotzen finde, auch heute noch. Aber selbst wenn ich George Michael gemocht hätte,
ja,
dann würde es mein Leben nicht im geringsten verändern, dass er tot ist. Es wäre mir trotzdem egal, wie es mir auch bei Lemmy egal ist, weil ich ja sowieso, erstens mal neue Motörhead-Platten fand ich eh nicht so gut.
Es geht mir,
Gut, die letzte Bowie soll sehr gut gewesen sein, Bowie ist auch nicht so mein Ding, aber das kann ich akzeptieren, wenn man sagt, okay, vielleicht war der jetzt in einem künstlerischen Aufschwung, Leonard Cohen hat, finde ich, die letzte Platte auch nicht schlecht, aber im Prinzip haben ja alle diese Künstler genug Platten, wo ich mich den Rest meines Lebens da
weiter... Klar, es geht mir mit Prince genauso.
...hören kann. Ja, bei Prince ist es so, das wäre eigentlich der Tod gewesen, der mir noch am nächsten gegangen wäre, wenn ich mich nicht innerlich schon so verabschiedet hätte von Prince in den letzten 10, 20 Jahren, dass ich fast überrascht war, dass er noch lebt.
Ja. Was ich erstaunlich finde, ist bei George Michael, aber auch bei Prince, ist, dass diese Superstars von damals eine unfassbare Aura und auch unglaublich lustig sind in allen, sag ich mal, Onscreen-Sachen, die sie gemacht haben. Also George Michael bei Extras oder Prince in New Girl, die sind wirklich unglaublich lustig.
Mhm. Ja, vielleicht
auch. Also, und regelrecht, also auch George Michael, muss ich wirklich sagen, hat einen Auftritt auch in Little Britain gehabt, wo ich dachte, der Typ ist ja von einem anderen Stern.
Ich finde den auch nicht als Typ nicht unsympathisch, er ist mir nur einfach, ich mag nur seine Musik nicht und es wird keinen Einfluss auf mein Leben haben und ich betraue ihn auch nicht und ich schiebe es vor allem und selbst wenn ich es täte, würde ich es nicht auf dieses eine Jahr schieben, weil es wird so weitergehen. Das geht jetzt einfach so weiter mit Künstlern, die sterben, die wir gut fanden.
Ich mag den Song Ass gerne.
Ass?
Mhm. Das ist so ein Duett.
A-S-S?
Genau, das ist so.
Ist das ein Duett mit, hold it,
yeah,
mit...
Jetzt kommt's. Jetzt musst du den schwulsten von allen sagen.
Nee, das ist ein Duett mit Sir Mix-a-Lot.
Ah ja.
I like big... But you cannot lie.
Genau.
You other brothers can't deny. Stimmt's. Baby's got back.
Sehr schön auch im History of Hip-Hop. Machen die das auch?
Ah, nicht bei uns.
Ah ja.
Nicht bei unserer
Hip-Hop. Nicht bei unserem, nein.
Nein.
Beim wirklich Bekannten, das jeder kennt. Woran jeder jetzt als erstes gedacht
hat. Ich habe zuerst an unsere The History of German Hip-Hop gedacht. Das Vorbild für, viele haben ja gedacht, Jan Böhmermann und Dendemann hätten es Justin Timberlake und Jimmy Fallon nachgemacht. Nein. Das war unser Auftritt in der Scheinbar. Zufällig gefilmt von Anne Kraft. Und der Lachtrack ist auch von Anne Kraft.
Ja.
Der Audience-Track.
Naja.
Gut. Aber so zynisch bin ich jetzt trotzdem nicht, dass ich die nächsten Sterbeprognosen raushaue.
Nein, das machen wir nicht.
Nur die nächsten Trainerentlassungsprognosen.
Was ja fast das gleiche ist.
Aber hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon.
Ja.
Also Schubert hatte ich ja schon mal richtig. Dann hatte ich, was hatte ich gesagt? Was hat ich denn gesagt?
Weiß ich nicht. Was gibt's denn noch?
Wer fliegt? Schmidt hatte ich gesagt.
Schmidt, ja, richtig.
Roger Cicero.
Roger Schmidt.
Schmidt.
Fliegt wegen Weihnachts...
Der ist auch gestorben. Roger Cicero.
Cicero, stimmt, der ist auch gestorben.
Aber
er hat es noch nicht mal auf Titanic-Poster gepackt.
Er ist eigentlich scheiß, also eigentlich finde ich ihn ein scheiß Künstler. Aber ich glaube, ein netter Typ und einer, der immerhin so viel Erfolg hat und so viele Menschen mit seiner Musik beglückt hat, dass es fast ein bisschen traurig ist für ihn und seine Angehörigen, dass er so dermaßen untergeht in den Toten
2016. Und es geht einem so. Ja. Ey, ich hatte vergessen, dass Leonard Cohen gestorben ist.
Aber da musst du wirklich... Da stimmt. Musste der George Michael tot stark getroffen haben.
Nee, aber
ich glaube, Natalie Cole ist gestorben im Januar.
Ja.
Interessiert keinen.
Manfred Krug?
Ja, das weiß ich schon noch. Das weiß ich schon noch, weil ich ja erst vor 2 Jahren irgendwo hat jemand auf dem Hausflur seine, das war ich. Seine Greatest Hits abgelegt am Hausflur. ich hätte es genommen. Nee, die habe ich da hingelegt. Ich habe es gekauft und dann abgelegt. Sowas, glaube ich.
Verstehe.
Oder? Was andersrum? Ich weiß nicht.
Er hat dich
aber gekauft, vor kurzem habe ich erst diese Greatest Hits CD vor 1-2 Jahren von Manfred Krug mir einverleibt in einem Auto öfter gehört. Und ich wusste natürlich, dass er singt, aber da ist mein Respekt für ihn nochmal immens gestiegen.
Hm. Naja.
Ja. Gut. Ich habe noch ein paar so Best-of-Sachen, was mir gut gefallen hat.
In diesem Jahr. Soll ich das mal erzählen? Höre das immer gerne.
Ich mache dazu auch noch einen Artikel an Silvester auf meinem Blog. Aber vielleicht ein paar Highlights. Was ich wirklich sehr gut fand, war John K. Samson, der ehemalige Sänger der Weaker Thans, der hat so ein Album namens Winter Wheat. Das klingt sehr winterlich und sehr spartanisch, aber es ist einfach ein wahnsinnig guter Lyriker. Und 2 Sachen dazu. Erstens mal hat er einen Song über jemanden, der verstorben ist. Ich will auch gar nicht sagen, welcher das ist. Das muss man hören. Man hört es, wenn man auf die Texte achtet. Und wenn man es dann hört, das ist ein ruhiger Song, und dann begreift, dass es um jemanden geht, der tot ist, wahrscheinlich Vater oder so, dann entfaltet sich da ein ganz wunderbares Gefühl. Deshalb sage ich auch nicht, welcher Song es ist, das muss man so erfahren. So wie ich auf einer Autofahrt muss es einem plötzlich bewusst werden. Fast ein positives Gefühl gegenüber dem Phänomen Tod, Ableben und Erinnerung.
Hm.
Anders als dieses Wut und Scheiße 2016, was machst du mit uns? Sondern dieses wunderbare Gefühl des Loslassens, das mich sehr, ich will noch nicht mal sagen, das hat mich sehr bewegt, sondern das hat mich sehr gefreut. Dieses Lied hat mich überhaupt sehr gefreut und ist auf der Platte von John K. Samson namens Winter Wheat drauf. Bitte sucht selbst.
Mein Interesse ist geweckt.
Sehr schön. So kann ich mit Leben und Tod besser umgehen mit solchen Liedern und solchen Texten. Als ich nach Berlin gezogen bin, bin ich ungefähr nach 1 oder 2 Wochen bin ich zu Ikea gefahren, um mir ein Bett zu kaufen, weil meine Mutter gesagt hat, hat angerufen und hat gesagt, du schläfst doch in Berlin nicht wieder auf einer Matratze. Und ich so, doch, mach ich schon seit Jahren. Nein, bitte, du kaufst jetzt ein Bett, bitte. Ich überweise jetzt sofort 200 Euro und dafür fährst du zu Ikea und kaufst dir irgendein Bettgestell, irgendwas. Dann habe ich das gemacht und bin mit meinem damaligen Mitbewohner zu Ikea nach Woltersdorf gefahren. Oder heißt es
Waltersdorf?
Waltersdorf gefahren. Mhm. Und,
das ist eine schöne Fahrt da raus, Anna gestellt.
Und habe mir kurz vor, was diese Strecke ist Irrsinn, wenn du das fährst, dann denkst du...
Wäre ich doch nach Spandau gefahren.
Nee, aber du denkst auch, in welche Stadt bin ich denn da gezogen? Warum hört die denn nie auf?
Ja.
Und da habe ich mir gerade die Weaker Thans Platte gehört, gekauft, die damals aktuelle, und habe quasi John K. Samson singen hören auf dem Weg nach Waltersdorf.
Ja.
Und jetzt, als ich das letzte Mal da war, bei Ikea, habe ich die Winter Wheat gehört.
Ach.
Und da hat sich der Kreis schön geschlossen.
Sehr gut. Ja. Aber zu welchem Ikea bist du gefahren und nicht wieder nach Waltersdorf?
Doch.
Ach.
Aber auf dem Rückweg aus dem Spreewald.
Ja, okay, dann
da kommt man nicht direkt vorbei.
Da kommt man vorbei.
Ich habe aber den Fehler gemacht, dann nicht wieder auf die Autobahn zu fahren, sondern zu sagen, hey, komm, lass uns durch die Stadt fahren.
Mm.
Bad idea. Mm.
Ganz
toll im Metal-Bereich, wenn man das Wort Metal nennen kann, die Quälertag-Platte. Nattes Pferd heißt die, wobei ich wirklich hundertprozentig davon ausgegangen bin, dass es nasses Pferd heißt.
Ja.
Auf Norwegisch. Irgendwo habe ich dann was gelesen, es heißt was anderes. Vielleicht ist es auch eine Metapher oder so.
Das Pferd von seinem Freund hat. Ja, was denn?
Nein, absolut. Absolut. Aber ich möchte weiter existieren in dieser Welt, in dem Glauben, dass eine Metalband eine Platte mit dem Titel Nasses Pferd rausgebracht hat.
Nasses Pferd ein schönes Bild, weil man auch sofort so einen Geruch vor.
Ja,
Nasen, Augen hat.
So reines Hip-Hop-Album des Jahres war für mich dann schon so A Tribe Called Quest. Und nicht, weil ich so ein Nostalgiker bin und sehe, sagt, die haben endlich wieder eine Platte, weil es hat De La Soul auch. Die ist auch gut, aber finde ich nicht so gut. Das ist so die erste Anti-Trump-Platte, noch bevor Trump zu Ende gewählt wurde, quasi. Und heißt We Got It From Here, Thank You For Your Service. Die hat so was ganz, hat so eine grundnegative Energie gepaart mit der Beschwingtheit, von, die man von A Tribe Called Quest kennt, und auch viel Gitarren. Ich finde, wenn das Gitarren gehen wieder, Gitarren nach Gitarren Soli geht wieder mehr im Hip-Hop, im R&B, auch ein bisschen bedingt durch diese Rückbesinnung auf Jazz, was auch so Kendrick Lamar mit seinem The Pimp a Butterfly oder auch D'Angelo angeleitet hat. Und bei A Tribe Called Quest sind echt viel Gitarren drauf. Also wir sind Gott sei Dank nicht nah an einem Crossover Revival, das war schrecklich. Crossover braucht niemand mehr. Ich fand es damals gut, aber damit, da war ich mit dem Judgment Night Soundtrack alles gesagt. Aber das ist eine gute Platte. Fantastische R&B-Hip-Hop-Platte ist Childish Gambino von Donald Glover. Ist Childish Gambino, ist sein Hip-Hop-Name. Donald Glover ist erstes Mal bekannt geworden durch Community, Comedy-Serie, und hat die beste Serie des Jahres produziert, die Hauptrolle gespielt und geschrieben, die du leider noch nicht gesehen hast, nämlich Atlanta.
Ah.
Aber wie könntest du auch, weil bist ja nur auf Sky erhältlich. Oder wenn man so wie ich einen amerikanischen iTunes-Account hat. Ja, genau. Atlanta ist quasi eine Art Sitcom, die aber jetzt nicht wahnsinnig lustig ist, sondern einfach irgendwie sehr tief ins Leben von so einer Hip-Hop- und afroamerikanischen Kultur in Atlanta eindringt. Da aber sehr wahnsinnig witzige Figuren hat dabei.
Okay.
Und es ist unfassbar unkonventionell. Es ist unfassbar unkonventionell, ohne auch nur eine Sekunde langweilig zu werden oder in so ein Auteur-Fernsehen reinzugehen. Also wenn du es dann irgendwann mal sehen wirst, wirst du die ganze Zeit, vielleicht wirst du so ähnlich empfinden wie das, was du bei der ersten Staffel Louis C.K. oder so empfunden hast.
Ja.
Aber du wirst sagen, aber das ist kohärent, das erzählt. Das macht Louis C.K. nämlich. Das hat er nie so gut, das wollte er auch gar nicht. Er wollte schon immer so ein bisschen skrämblich, zerstörerisch auch bleiben. Das will Atlanta nicht, die erzählen. Aber trotzdem mit genauso viel
Inhalt. Meinst du, ich kann das bereits auf DVD käuflich erwerben?
Das glaube ich noch nicht, aber wir werden die Augen offen halten.
Ja.
Genau. Aber wir waren eigentlich noch bei Platten.
Ja.
Gut, es gab eine Metallica-Platte, die war auf jeden Fall besser, als man erwarten konnte.
Mhm.
Das reicht mir eigentlich schon für eine Metallica-Platte. Generell, Chance the Rapper hat ein gutes Gospel-Rap-Album rausgebracht, Coloring Book, bei er bezeichnet es als Mixtape, und ich bin bis heute nicht sicher, was der Unterschied zwischen Album und Mixtape ist, aber da kann man mir gern schreiben. Ich habe auch schon Leute aus der Musikindustrie angeschrieben und gesagt, erklär mir du doch mal in zwei Sätzen, was der Unterschied zwischen Mixtape und Album ist, und es lief nie auf zwei Sätze raus und auch auf keine zufriedenstellende Erklärung. Mhm. Ich habe immer wieder, obwohl ich gar nicht so ein großer Fan bin, Against Me in so Jahreslisten, weil ich einfach Shapeshift With Me heißt ja das Album, weil ich einfach diese Sängerin, ehemals Mann, einfach diese Transsexualität, diese Wandlung einfach so extrem, und immer wieder das zu thematisieren und darüber zu singen und damit auch Erfolg zu haben und das auch irgendwie seiner Band aufzuzwingen als Topus, ne, das bewundere ich irgendwie.
Ja.
Und was habe ich noch? Ja, Beyoncé Lemonade ist natürlich deshalb so großartig, weil es ganz schwierig ist, so ein Rückbesinnt, also so auf seine Wurzeln besonnenes, auf seine schwarzen Wurzeln besonnenes und so ein Denkeralbum mit so einem Hitalbum zu kombinieren und das so hinzukriegen und dann auch noch so ein Albumfilm zu drehen, der auch super ist und ganz großartige Stimmungen bei mir auch erzeugt.
Mhm.
Schon ein großes Kunststück. Bessere Platte, finde ich, hat sogar ihre Schwester Solange rausgebracht.
Ja.
Seat at the Table. Fantastische Platte. Allerdings sehr, sehr jazzig und sehr, sehr ruhig. Braucht man länger, bis man da reinkommt.
Muss schon husten. Ja.
Muss man husten. Gut, und dann habe ich eine Menge Lieder. Das ist eigentlich so.
Siehst du, das ist jetzt der Unterschied zwischen Mixtape und Album?
Ja, keine, das wäre jetzt mal Mixtape.
Jetzt kommt dann Mixtape.
Ja, dass mein Album vielleicht konzeptmäßig.
Ja, und das würde ich jetzt als erstes denken, ja.
Wahrscheinlich.
Aber wer macht das schon?
Mixtape macht man auf die Lieder, die man aufgenommen hat
in der
Zeit. Ich habe keine Ahnung.
Aber so gesehen macht doch fast alle Mixtapes.
Ich habe irrsinnig viele Lieder außer von irrsinnig viel verschiedenen Künstlern gehört in diesem Jahr und hatte wahnsinnig viel Spaß mit Musik. Wenn auch nicht mehr so mit dem Format Album, aber mit auch tatsächlich mit Spotify, dieser Spotify, muss man kurz Werbung machen, diese Liste, die deine Playlist der Woche, die zusammenstellen. Ja. Darüber habe ich sehr viel entdeckt.
Okay.
Aber mir auch, einfach nur weil ich es fair fand, Empfehlungen daraus genommen und mir Platten gekauft. Aha. Oder einzelne Lieder gekauft, die ich gut fand. Weil ich will Spotify eigentlich nicht das Feld überlassen.
Siehst du? Du weißt ja, wie ich das mache, wenn mich was interessiert. Ich gehe in die Stadtbücherei, nehme die CD und spiele sie bei iTunes ein.
Ja, da gibt's Tantiemen. Und vor allem, wenn du mein Buch zum Beispiel ausleihst in der Bibliothek, dann kriege ich Geld dafür.
Ja. Siehst du?
Ja, VG Wort.
Weißt du, wie viele Rosa Lies ich schon käuflich erworben habe?
Nee.
5 Stück.
Wow. Oh. Das sind 100 Euro.
100 Euro.
Rüdiger.
Wie viel Mann hat davon in deiner Tasche? Musst du nicht sagen.
Der Dumont muss quasi jetzt fast dich als Special Guest auf die nächste Präsentation.
Unbedingt.
Oder Verlagsparty einladen. Meine Platte des Jahres, nur noch der Vollständigkeit halber, weil das ja nicht so wichtig ist, ist eine Platte, die von 2-3 Jahre alt ist. Die Band heißt Fucked Up und das ist ein Konzeptalbum tatsächlich. Das heißt David Comes to Life und das ist so ein bisschen Punk-Geschrei und mit wahnsinnig emotionaler Musik. Das ist so wie Emo früher war, so der Emo so wie Leatherface oder so, was ich früher gehört habe, oder Hot Water Music. Das ist ein Album, was, weiß nicht, wie künstlerisch wertvoll das ist. Das hat mir Zuversicht und Kraft gegeben. Und lustigerweise sind so Platten, die mir Zuversicht und Kraft geben, gehen immer vom Schlechtesten aus. Die gehen immer von einer ganz schrecklichen menschlichen Situation aus und finden da so Funken von Hoffnung. Nicht mehr. Und das powert mich so auf, dass man quasi im miesesten aller Zustände irgendwie was Schönes finden kann, war schon immer das absolut aufbauendste, seit ich Kind bin, was ich finden konnte. Ich weiß noch...
Ich glaube, das sagt sehr viel über dich aus, Bernie Meyer.
Herr der Ringe gelesen und Gandalf in die Schlucht gestürzt und die Gefährten in alle Windrichtungen zerstoben und irgendwie das, keine Ahnung, Samwise sagt irgendwas Nettes zu Frodo und daran habe ich mich immer aufgehauen, an solchen Momenten. Viel mehr als an Happy Ends tatsächlich. Und letztlich funktioniert so auch das Leben, ne?
Ich glaube auch. Oder wie Herbert Grönemeyer neulich in einem sehr schönen Spiegel-Interview sagte.
Ja, gutes Interview.
Das war wirklich ein gutes Interview.
Fast unser Interview des Jahres mit einem Musiker, würde ich fast
sagen. Ja, wirklich.
Ja.
Ja, als Künstler ist deine Aufgabe, aus diesem Chaos eine Blume zu züchten.
Ja, und wer soll es besser wissen als der Interpret des Albums Chaos?
Eben.
So, was hatten wir noch? Filme und Serien wollte ich noch kurz ansprechen. Filme fand ich am lustigsten. Ich gehe echt oft gern in Filme, die mich zum Lachen bringen. Das ist fast, also eigentlich würde ich sagen, ich gucke am liebsten Superheldenfilme, aber die enttäuschen mich fast durch die Bank. Und wenn da mal ein Film kommt, den ich schlau und zum Lachen finde, dann kann den eigentlich keiner toppen. Das war in diesem Jahr Big Short, den du vielleicht
immer noch nicht gesehen
hast. Gibt's ja bei Netflix, glaube ich.
Ich weiß.
Ja, unglaublicher Film.
Toll.
Unfucking fassbar lustig. Also die Rollen, die Ryan Gosling da spielt, also so ein slicker, mieser Wall Street-Typ, ist so super. Aber auch Steve Carell, ganz großartig. Und wie heißt unser Batman-Darsteller? Jetzt geht's aber los.
Willst du es nicht sagen?
Hätte nicht Batman sagen.
Ach komm, nee, ja eben.
Christian Bale. Genau.
Den mag ich sowieso wirklich, wirklich gerne.
Er spielt immer so teilnahmslos.
Ja, ehrlich gesagt finde ich Ryan Gosling mitunter etwas teilnahmslos, aber trotzdem irgendwie gut.
Ja, aber bei dem finde ich...
Die Energie, die Christian Bale aufs Parkett bringt, finde ich, ist nochmal eine andere.
Er steckt Energie in seine Teilnahmslosigkeit. Bei Ryan Gosling ist es, glaube ich, tatsächliche Teilnahmslosigkeit.
Eben.
Aber auch die ist sehr lustig.
Ja.
Mitunter.
Aber Christian Bale, finde ich, hat so tolle Filme gemacht.
Das ist ein weiterer.
Ja.
Wirklich. Das ist ein weiterer, bisschen short-sold.
Ja.
In der Jahresanerkennung. Aber der ist unglaublich super, der Film. Der ist so lustig. Und der erklärt dir vor allem das erste Mal wirklich, warum unser Bankensystem eine Farce ist. Das sagen wir alle, ne? Das schreiben wir und kommentieren, aber wir wissen eigentlich gar nicht warum, wir können es nicht erklären.
Wir geben das so als...
Aber wir geben es einfach weiter, wir kolportieren es, aber bei Big Short...
Ich denke auch mal, ich gucke auf mein Konto und denke, boah, wir haben eine Bankenkrise. Ja, aber ich glaube, so funktioniert es letztendlich bei vielen.
Aber Big Short erklärt uns das.
Ja.
Und Big Short hat, glaube ich, auch so einen ersten großen Auftritt von Margot Robbie, die ja später mit Suicide Squad zu Weltruhm gelangte.
Ja.
Die spielt so das in Champagner badende Erklärgirl, das quasi so ohne Kontext reingeschnitten wird in den Film und sagt so, übrigens, also quasi so der auktoriale Erzähler, oder kurz, so funktioniert es mit den Hypotheken etc. Und da vom tollsten Film Big Short mit Margot Robbie auch gleich zur größten Gurke des Jahres, nämlich Suicide Squad.
Mhm.
Und der eine der besten schauspielerischen Leistungen, oder ein paar der besten, auch zur schlechtesten, nämlich Jared Leto als der Joker.
Mhm.
Ja. Ich würde da sagen, der Film ist so schlecht, der ist noch nicht mal unter einem Novitäten-Gesichtspunkt anzuschauen.
Da habe ich nur ein Interview mit Leto gelesen über diese Rolle, wie er das angegangen ist, und ich dachte nur, das klingt nicht gut.
Nee, er hat auch irgendwie tote Ratten seinen Schauspielkollegen am Set geschickt.
Ja.
Ja. Ich finde, das ist schon so ein verzweifelter Versuch.
Das klingt desperat.
Heath Ledger nachzuahmen, der sich doch für seine Joker-Rolle ins Hotelzimmer eingeschlossen hat. Und dann so soziophob auch geworden ist, um das überzeugend spielen zu können. Das war nichts und das wird auch hoffentlich nichts mehr. Hoffentlich spielt er nie wieder den Joker. Es war grauenvoll. Leider war der Film sehr erfolgreich.
Wirklich?
Super erfolgreich, ja.
Ach.
Der, glaube ich, war fast erfolgreicher als Dawn of Justice. Superman vs. Batman.
Ja, den du auch nicht so gut fandest.
Nee, fand ich auch nicht so gut. Auch nicht in der 3-Stunden-Version, die ich mir dann mit meinem Sohn nochmal angeschaut habe.
Ich habe in einem verzweifelten Versuch, dieses Jahr mal mit dir mithalten zu können.
Mithalten zu können.
Ja, mithalten sowieso nicht, aber mitreden. Ja, wenigstens mal mein Marvel-Universum, mein Musseltorf-Universum versucht aufzupeppen und habe der Fiddle on the Roof gesehen. Nein! nicht Musseltorf, sondern, ich habe alle Avengers mir angeguckt, ich habe mir alle Iron Man angeguckt, ich habe mir alle Thors angeguckt.
Aber du hast auch Civil War gesehen, oder?
Natürlich habe ich Civil War
gesehen. Aber der war super.
Ja, das fand ich ja nicht so.
Du fandst ihn nicht so super?
Ich muss sagen, also jetzt, wenn wir jetzt nur über die Avengers reden...
Hot Take, Rüdiger.
Ja, wenn wir jetzt nur über die Avengers reden, muss ich sagen, hat mich Age of Ultron am meisten überzeugt.
Den fand ich auch super, der kam bei der Kritik ja nicht
so gut an. Weil auch Loki wirklich ein fantastischer Villain ist.
Der kam da nicht vor. Du meinst den ersten
Avengers. Dann ja, richtig.
Weil das natürlich. Mein Hot Take ist nämlich, dass Age of Ultron gar nicht so schlecht ist.
Ja.
Und der erste Avengers-Film ein bisschen überbewertet. Aber du fandst auch super, auch wie so viele, weil Loki so toll war.
Ja, Loki ist toll und ich muss auch sagen, ich finde Mark Ruffalo einen fantastischen Hulk.
Ja, okay. Das war's mit unserer Best of 2012.
Beendest du gerade das Gespräch, weil ich so was Schlimmes gesagt habe?
Nee, ich sag nur, weil wir eigentlich von so einem alten Film reden.
Ach so.
Ah, ja, Civil War ist ja der Film,
genau.
Dieses Jahr war. Warum fandst du den nicht so gut?
Keine Ahnung. Ich finde es...
Zu ernst?
Und irgendwie... Ich muss sagen, ich komme mir ein bisschen albern vor jetzt und wieder spielt ein einzelner Deutscher mit und man muss mal auf dem rumhacken. Ich fand
diese ganze
Geschichte um Daniel Brühl herum fürchterlich.
Überflüssig,
schrecklich. Und natürlich war dieser große Kampf der beiden Gruppen da, Captain America's Gruppe und so, auf dem Flughafen Leipzig.
Ja.
Irgendwie haut mich das dann schon raus, wenn dann irgendwie eine Fahrgastbrücke hochgestemmt wird und da steht Flughafen Halle Leipzig. Aber daran will ich es jetzt nicht festmachen. Ich weiß nicht, ich fand die Story hat mich nicht so mitgenommen.
Ja, die Story hat mich auch nicht so mitgenommen, aber den Film fand ich tatsächlich eigentlich sehr gut. Was ich wahnsinnig gut fand, war The Witch. Der Film hat mich bis ins Mark geängstigt.
Furchtbar.
Hast du gesehen?
Nein, ich würde mir niemals angucken.
Da geht es halt um so Leute, die nach Amerika kommen und da quasi ihr Glück in der Siedlung finden. Und dann da kommt halt eigentlich auch diese Hexenthematik dazu. Aber eigentlich ist dieses Besiedeln in einer tristen Gegend auf einem neuen Kontinent schon allein so deprimierend und gruselig, mit diesen umgebenden diesen Wäldern und dieser merkwürdigen Familiendynamik. Das ist so deprimierend und gruselig und abgründig, dass man die ganze Hexenthematik gar nicht mehr gebraucht hätte. Der Aberglaube alleine hätte schon gereicht.
Was ist denn das mit dieser Hexenthematik? Warum gibt es denn immer noch Filme mit Hexenthematik?
Das ist ja eigentlich.
Ist das ganze Hexending nicht eine furchtbare patriarchalische, chauvinistische Scheiße?
Ja, aber das wird ja jetzt immer hinterfragt. Das ist ja quasi das Thema von jedem neuen Hexenfilm, ist ja die Hinterfragung dessen. Ich habe gestern auch einen Film gesehen, einen Gruselfilm, The Autopsy of Jane Doe, wo es auch der scheiße war, aber wusste auch genau das Hexenthema so von der. Wobei, wenn ich Hexe sage, ist schon ein Spoiler für den Film. Also bitte, tut mir sehr leid. Aber genau, wo es auch von der Seite her das Pferd aufgezäumt wurde. Trotzdem, es war bester Horrorfilm. Sehr guter Film, wobei ich gar nicht weiß, ob der vom letzten Jahr ist. War The Duke of Burgundy oder Burgundy.
Burgundy.
Da gibt es eigentlich zwei Frauen, die so ein Rollenspiel, so ein lesbisch ist gar nicht so wichtig. Sie sind natürlich lesbisch, aber das ist nicht so wichtig. Es geht eher um dieses, um so eine Art Domina. Sado ist es nicht. Es ist eher so ein. Ja, es ist ein Rollenspiel. Ich glaube, das Rollenspiel ist wichtig und es geht um Insekten und um Texturen und um Musik und um diese Landschaft, um diese zwei wirklich sehr bewundernswerten Frauen. Und das ist gar nicht voyeuristisch, sondern es ist einfach nur wirklich extrem, extrem schön und extrem selbstbestimmt und so ein Plädoyer für die Freiheit der Frau auch so ein bisschen. Das ist ein ganz wunderbarer Film. The Duke of Burgundy oder Burgundy.
Ja.
Wie spricht man Ron Burgundy von... Du weißt, was ich meine?
Ja, ein Burgundy dann
wahrscheinlich. Dann heißt es wahrscheinlich schon Burgundy, genau. Zusammen gesehen haben wir und sehr viel gelacht haben wir bei The Nice Guys, muss man auch sagen.
Mhm.
Also wirklich. Zusammen gesehen haben wir und sehr viel gelacht Toni Erdmann.
Ja.
Natürlich wahrscheinlich künstlerisch der wahrscheinlich wertvollste Film des Jahres, weil man sich mal trauen muss, 3 Stunden lang einen Film basierend auf einer Tochter-Vater-Beziehung mit Loriot-Gimmicks zu machen, an so eine einfache Prämisse und so einen tatsächlich emotional sehr fast zu komplexen Film, aber letztlich Film, der doch, ich habe ein bisschen gemosert, aber eigentlich trägt er schon fast die vollen 3 Stunden oder wie lange dauert. Mhm. Famos.
Mal gespannt.
Aber Maren Ade ist ja eigentlich so die einzige deutsche Filmmacherin, die es schafft, so einen Autorenfilm zu machen, der gleichzeitig ja fast ein Blockbuster sein kann. Ne?
Mhm.
Und das Til Schweiger denkt ja, er könnte das. Deshalb macht er mit so Honig im Kopf und so.
Ja.
Til Schweiger denkt, er macht das, was Maren Ade eigentlich macht. Okay. Got news for you, Till. Deadpool war ein sehr lustiger Film, hast du den gesehen?
Nein.
Der war einfach lustig.
Der ist von diesem Jahr noch?
Ja, der ist von diesem Jahr. Also zumindest in Deutschland
lief okay.
Nächstes Jahr. Spotlight war ein guter Film.
Mhm.
Hast du den gesehen?
Nein.
Rüdiger, du guckst...
Ich gucke zu wenig, ich weiß.
Ja, vor allem du bist Schauspieler.
Ja, ich bin abends immer unterwegs. Ja. Und ich könnte in die Spätvorstellung gehen.
Ja, du warst, als die Filme rauskamen, was
da. Aber pass mal auf, da wollte ich sowieso mit dir drüber reden.
Ja.
Wenn ich, du kannst das auch offensichtlich, wenn du, also ich kenne viele, sage ich mal, künstlerisch schaffende Menschen, die, wenn sie gerade im kreativen Prozess sind und am Produzieren sind, die nichts konsumieren können. Also die in der Zeit kaum Bücher lesen, kaum Filme sehen, kaum Serien gucken. Und dir scheint das zu gelingen.
Bücher schaffe ich auch wenig. Weil ja. Das ist, da muss ich mich zu sehr konzentrieren. Und wenn ich vor allem ein Buch schreibe oder eins übersetze, dann das ist dann eins zu viel. Aber
ja.
Gerade Filme und Serien...
Ein anderes Medium geht.
Das inspiriert mich total.
Gut.
Das hilft mir sogar.
Mhm.
Und ich quetsche es wirklich überall rein in die letzte Ritze meines Lebens. Nachts ab 12.
Ja.
Den Gruselfilm gestern habe ich ab 24 Uhr gesehen.
Ja.
Nach der Bartpflege habe ich das noch reingeschoben.
Ihr solltet ihn sehen, wie er hier vor mir sitzt. Das finde ich extrem, finde ich gut, finde ich sehr bewundernswert. Ich denke auch oft, nee, jetzt ist noch zu spät, einen Film zu gucken oder eine Folge zu gucken. Und dann sitze ich aber trotzdem noch eine Stunde am Computer und mache schlicht und ergreifend einen Scheiß.
Ja, das geht mir aber auch oft so. Und
okay.
Ich gucke dann halt trotzdem noch den Film danach.
Du machst mich fertig.
Ich fange halt an, aber dann kann ich auch am nächsten Tag weiter gucken.
Ich lese im Moment wieder mehr Bücher. Ich habe festgestellt, dass, vielleicht weiß ich, ob es an Smartphone liegt, ob es an den Kindern liegt, ob es an mir selber liegt. Ich halte weniger durch bei Büchern.
Ja, das geht mir ganz genauso.
Mhm.
Ich finde übrigens gut, bei dem amerikanischen iTunes-Account, wenn ich mich nicht irre, hat man 48 Stunden Zeit, einen Film zu Ende zu gucken. Und das schaffe ich immer.
Ja.
Beim Deutschen mit 24 Stunden wird es immer super eng.
Ja.
Weil da, wenn ich ihn ausleihe am Vorabend, dann müsste ich ihn da quasi genau zu derselben Zeit am nächsten Abend weitergucken. Wenn ich da was vorhabe, dann war es das schon.
Ja.
Du hattest mich auf was gebracht, was ich noch sagen wollte. Komm nicht drauf.
Bücher, Medien, Filme?
Ja. Ich habe auch ein paar alte Filme gesehen.
Ja.
Nicht viel. Aber wir haben doch im Kino The Revenant angeschaut.
Ja.
Und es gibt quasi einen Vorläufer zu Revenant. Und
ja.
Zwar ist es der Film Jeremiah Johnson mit Robert Redford.
Ah.
Das ist auch ein Survival-Film.
Mhm.
Gar nicht so unähnlich, die Handlung.
Auch eine historische Figur?
In den Rocky Mountains.
Ja.
Ja, so halb historisch, glaube ich. Fantastischer Film. Bitte unbedingt mal anschauen, wenn es... Ja, also
wann, ich bin so, also Robert Redford, ich bin dabei.
Jeremiah Johnson ist ein super Western.
Mhm.
Wird auch, taucht nie auf in der Liste der besten Western, aber es ist wirklich super.
Gut.
Also muss ich quasi meiner virtuellen nie zu Ende...
Taucht eigentlich, um noch einmal auf Christian Bale zu kommen, taucht eigentlich Todeszug nach Yuma in diesen Listen auf?
Ja.
Ja, der fällt wirklich ganz groß.
Der ist, glaube ich, in meiner... Der ist natürlich weit unten in der Top 25 oder vielleicht sogar 25 oder 27, weil es halt so viele gute Klassiker gibt. Aber er ist in meinem Herzen immer dabei.
Mhm.
Vor allem, ich habe das... kenne das Original nur in Zügen. Mhm. Also nicht, das ist kein no pun intended, in Grundzügen. Todeszug nach Yuma. Und das ist auf jeden Fall besser, das Remake. Und das ist wirklich super.
Gut.
Und ist auch eine der letzten guten Russell Crowe-Rollen, die ich gesehen habe.
Ja. Der, ich habe jetzt nochmal Master and Commander gesehen.
Den würde ich mir auch gerne mal wieder.
Weil mir die erste Szene so gut gefällt, die wollte ich Emily zeigen. Emily hat so eine gewisse Leidenschaft so fürs Maritime. Ah! Mein Gott, es tut mir leid. Also da diese Bekannte von mir. Und allein dieses, wie die da im Nebel rumschippern und er sich nicht sicher ist, habe ich da was gesehen, habe ich da was nichts gesehen. Und er muss diese Entscheidung treffen und wenn es dann bing, 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 to the quarters, dann kriege ich, das finde ich wirklich sehr geil.
Ja, das ist ein guter Film, nicht? Ja. In einem anderen Shared Universe, weil es ist ja quasi das Buzzword der letzten Kinojahre, Hollywoods Shared Universes. Es gibt auch das Shared Universe von Universal Monster.
Ja.
Das jetzt anfängt mit Tom Cruise, The Mummy.
Aha.
Da gibt es ein Remake von der Mummy mit Tom Cruise in der Hauptrolle, wo die...
Stimmt, ich habe einen Trailer gesehen.
Der erste Trailer hat ein Audio hochgeladen, wo quasi das Set-Audio lauter war als die Hintergrundmusik oder die Hintergrundmusik noch gar nicht dabei oder das zugespielte Atmo, was dazu geführt hat, dass Tom Cruise bei einem Sturz aus dem Flugzeug, was man sonst nie in Filmen hört, weil es ja erstens mal albern klingt und zweitens mal natürlich von Wind und sonst wegen Atmo überzogen wird, ihn wirklich sekundenlang schreien hört.
Ich wusste das nicht, ich habe diesen Schrei gehört und war fasziniert.
Toll, ne?
Ja.
Der Trailer wurde wieder runtergenommen. Es war quasi ein Fehler des Verleihs. Und erinnert hat mich die Szene an, es gibt eine legendäre Szene im Remake von The Wicker Man mit Nicolas Cage. Das Original, fantastisch. Einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Das Remake. Und da sagt Nicolas Cage, soll in den Bienenkorb gesteckt werden als Folter. Und er schreit, das kann man sich auf YouTube anschauen. Das google ich, das wird unser Abschluss, genau, das google ich, das ist fantastisch. Also das ist Not the Beast, Nicolas Cage ist eins der besten Horrorfilm- und Nick Cage-Memes aller Zeiten. Ich bereite das schon mal vor. Ja, 021 ist perfekt. Das, wenn du das Bild siehst, dann ist eigentlich schon schön, ne?
Ach du lieber Himmel.
Not the Beast, kommt gleich. Coming up shortly. Toller Film, 3 Days of Condor.
Ach, herrlich.
Unglaublich.
Herrlicher Film.
Aber gerade Robert Redford, ja. Bisschen gesehen. To Kill a Mockingbird war ein wichtiger Film für mich, weil ich den Anfang des Jahres gesehen habe, als ich bei Rosalie in den letzten Zügen lag und ihm auch nochmal so den Rosalie nochmal den Feinschliff, den Southern Gothic Feinschliff gegeben habe.
Ja.
Aber wahrscheinlich habe ich den auch schon 2014 gesehen. Und ich habe mir nochmal Macbeth, nicht ganz, aber ausdrucksweise in der Polanski-Version angeschaut.
Super.
So schön ausgestattet, so unangenehm, schön, so schön unangenehm auch. Ja. Fast traumatisierend irgendwie.
Aber das ist wirklich sehr gut.
Weil ich mir auch den Macbeth von Alex Kürzel oder so, ich weiß nicht genau, wie der heißt. Der Typ, der jetzt auch gerade den Superflop, also was ein Flop ist es wahrscheinlich gar nicht, aber diesen super schlechten Assassin's Creed Film gemacht hat. Mhm. Mit demselben Hauptdarsteller wie Macbeth, nämlich Michael Fassbender und Marianne Cotillard. Mhm. Und der hat auch eine Polanski-Update gemacht, was jetzt nicht so, Macbeth-Update, was natürlich nicht, ist nicht schlecht, muss man sagen. Aber so richtig runterziehen tut einen das Polanski-Version viel mehr. Mhm. Auch guter Film.
Polanski hat mal sehr gute Filme gemacht.
Ja.
Muss man wirklich sagen.
Ja, was übrigens fantastisch ist von Polanski ist, wie heißt denn der nochmal? Heißt nicht,
was passiert
Massaker? Na, auf das, basierend auf diesem Theaterstück, wo sich zwei Familien treffen, weil ihre Söhne sich gestritten haben.
Ach so, Gott ist gemetzelt. Gott des Gemetzels.
Was für ein super Film. Das ist ein Polanski-Film. Das ist unglaublich gut. Mhm. Ich habe auch Ausschnitte von Bühnenstücken mir dann von den entsprechenden Bühnenstücken angeschaut.
Ja, Zürich ist fantastisch.
Ja, aber ich habe nichts gesehen, was an die Darsteller dahin hingekommen wären.
Ja,
aber
ist anders. Also ich
habe nicht Zürich gesehen.
Okay, musst du den mal, schicke ich dir. Okay. Ist ganz toll.
Gut. Serien. Atlanta habe ich ja schon gesagt. People vs. O.J. Simpson war unglaublich kurzweilig und super und fantastische Darsteller. Also ich glaube, von allen Serien besten Darsteller bei People vs. O.J. Simpson.
Oh Mann.
Die beste Doku des Jahres muss mit Abstand übrigens, wie hieß sie nochmal, von ESPN-Doku, eine fünfteilige, 5x1,5 Stunden OJ, an American Life oder so gewesen sein. Eine Doku über ihn.
Okay.
Muss unglaublich super sein. Habe ich noch nicht gesehen. Game of Thrones Season 6 war, finde ich, ja, war besser. War die erste Staffel unter so vielen, die, wo eben kein Funken Hoffnung und Humor war, wo es wieder ein bisschen aufwärts ging und ein bisschen gelacht wurde auch. Bei allen schlimmen Folterszenen, die es nach wie vor gibt und Gewalt gegen Frauen etc. Aber es wird wieder ein bisschen gelacht bei Game of Thrones.
Ja.
Wenn,
ich habe jetzt die offizielle Erlaubnis meiner Frau auf Tournee, wenn ich jetzt auf Tournee gehe,
weiter zu gucken
alleine.
Ja, das ist auch gut. Ist fast besser als die PlayStation, die du mitnehmen wolltest.
Ja.
Auch nicht gesehen hast du The Night Of?
Nein.
Fantastisch. Das, glaube ich, gibt es auf DVD.
Mhm.
Das sollte man sich unbedingt kaufen. Das ist einfach der beste Kriminalfilm. Das ist wieder mal so ein Beispiel, dass man, so müsste eigentlich Tatort sein.
Naja.
Doch, wirklich, so müsste er sein. Und so ist es, es wäre auch gar nicht so, es ist keine unerreichbare Qualität. Es ist nur ein bisschen Sorgfalt, die man walten lassen müsste. Und nicht so viel Effekthascherei. Veep, kennst du Veep? Veep hast du gesehen, ne?
Ja.
Veep Season 5 war fast gar nicht mehr zum Lachen, so gemein war es. Aber Veep ist natürlich eine unglaublich gute Serie und hierzulande auch unterbewertet. Die erste Staffel von Preacher kam raus. Eine Serie für dich, eine Comic-Serie für dich quasi nach den 90ern, als ich es tatsächlich gelesen habe, kein Funken Interesse mehr übrig hatte. Die Serie war aber gut.
Ja.
Die Serie war wirklich gut. Better Call Saul fand ich immer noch überragend, wobei viele sagen, da passiert nichts und warum ist es nicht wie Breaking Bad? Ich finde es super, ich könnte einfach den Darstellern stundenlang zuschauen, vor allem Kim. Mhm. Du kennst die Freundin von, hast du es gesehen?
Mhm.
Nee? Aber du nickst.
Mhm.
Gut. Ja, Rüdiger, es wird schwierig. Unser TV-Podcast, es wird schwierig.
Wird dünn.
Ja.
Jetzt kommt ja meine Tournee. Da habe ich immer ganz viele einzelne Tage frei. Ich habe vor, das Hotelzimmer nicht verlassen.
Daredevil Season 2 fand ich auch gut. Mit Punisher. Eins hast du ja gesehen. Und ich kann dir sagen, was du Anreiz brauchst, Wilson Fisk kommt auch ein paar Mal wieder vor.
Oh, okay.
Die Rolle des Wilson Fisk, alias Kingpin, war so erfolgreich, dass die überlegen, vielleicht ein Spin-off mit ihm zu machen.
Großartig.
Wird man uns anschauen, oder?
Mhm.
Hm.
Aber ab und zu schocke ich dich ja mit Hintergrundinformationen.
Ja, bitte.
Zum Beispiel, dass unser Fisk, dass das Private Paula ist aus Full Metal Jacket.
Vincent D'Onofrio. Mhm. Ja, ja. Hast mich schon mal geschockt mit, ja. War wirklich ein kleiner Schock. Aber da hat sich ein bisschen die Tendenz zum mobbligen Glatzi schon angedeutet, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Westworld war eigentlich nicht so besonders gut, aber.
Wo hast du das gesehen?
Auch auf dem nordischen HBO Nordic.
Ja.
Da kann man sich mit Kreditkarte anmelden und einem Proxy-Server Ola auf Dänemark anstellen.
Mhm.
Und dann kannst du es gucken. Kostet 10 im Monat. Hat dich dann quasi alternieren zu Netflix.
Ja.
Stranger Things hast du gesehen?
Nein.
Also du hast quasi alle wichtigen Serien verpasst. Stranger Things hättest du sehen können, weil das war auf Netflix.
Ich weiß.
Ja. Gut, auch da weiß ich nicht,
ob... Ich grusel mich so schnell, Bernie.
Es ist auch nicht so gruselig. Es war aber charmant.
Sag Gabi auch.
Ja. Hat die jetzt gesehen?
Natürlich.
Die hat's gesehen. Okay, gut. Wer ist Gabi? Nein,
Frauen ist okay. Erwachsene sind okay.
Ja, Erwachsene sind okay. Gut, gespielt habe ich The Witcher. Habe ich nachgeholt. Bestes Rollenspiel, das ich je gespielt habe. Vor allem die Erweiterung Blood and Wine. Wenn Computerspiele so schön sind, dass ich immer wieder kurz vorbeireiten möchte, da in der Landschaft, obwohl das Spiel längst zu Ende ist, dann waren es gute Spiele. Uncharted 4 war auch ganz gut. Mein Lieblingsspiel dieses Jahr war Life is Strange. Das, glaube ich, kam schon letztes Jahr raus. Das ist so ein Indie-Spiel, wo man quasi, man ist so eine Schülerin an der Schule. Grundstimmung eigentlich ganz traurig, aber leicht hoffnungsvoll auch. Und irgendwie sieht sie in der Vision, dass ein Orkan über die Stadt hereinbrechen wird und die ganze Stadt zerstört. Und natürlich weiß man auch, das muss ja irgendwie passieren.
Mhm.
Und über Zeitsprünge und verschiedene Nebenhandlungen und Beziehungen zu anderen Schülern und Mitschülern und Zeitreisen auch wird erklärt, wie es dann dazu kommt oder nicht. Eigentlich nicht so, einfach ein bisschen wirr, aber es ist, die Details sind wunderbar. Man kann sich hinsetzen und auf der Gitarre José Feliciano, nee, natürlich José González, Heartbeats, seine Coverversion von The Knife nachspielen. Ah, jetzt kommt die Familie heim. Jetzt müssen wir, glaube ich, aufhören. Tolles Dings. Und Podcasts, natürlich Brennerpass und The Lapsed Fan.
The Lapsed Fan, oh, da hast du mich... Also ich bin ja eh stets dankbar für diese wunderbaren Sachen, auf die du mich stößt. The Lapsed Fan war ein großes Vergnügen.
Da müssen wir jetzt aufhören, weil, wie gesagt, hier ist jetzt gleich Rambazamba, Tochter ist im Haus. Wir sehen uns nächstes
Jahr. Wie heißt die nochmal? Ist schon gut. Er ist nicht drauf eingefallen.
Guten Rutsch, ihr Lieben. Robert heißt die Tochter.
Ja.
Guten Rutsch, ne?
Guten Rutsch.
Und wann sehen wir uns wieder?
Im neuen Jahr.
Wissen wir noch nicht wann?
Wissen wir noch nicht wann.
Wann gehst du auf Tour?
Na, sagen wir mal so, wenn die Rückrunde losgeht am 20. Januar, bin ich schon längst unterwegs. Okay. Nee, ist ja nicht Rückrunde, aber wenn es wieder weitergeht.
Ich gebe mal im neuen Jahr, mach mal einen Kurzpodcast.
Planung mit Rüdiger.
Zur Not mit Call-In oder so. Na, da bist du ja noch da.
Ich bin noch da. Ja. Ich verlasse die Stadt am 9.
Ja, okay, gut. Vorher machen wir noch einen.
Machen wir noch einen.
Gut, alles klar.
Bis dann.
Fist Bump.
Das war
Tschüss.
Brennerpass.
Der Bundesliga-Podcast.